Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Krebs. Diese Krankheit ist trotz großer Heilungschancen immer noch die gefürchtetste Diagnose, vielfach besetzt mit Gefühlen von Schrecken, Angst und Hoffnungen. Und die Geschichte dieser Emotionen hat die Historikerin Bettina Hitzer recherchiert. Krebs fühlen heißt entsprechend ihr Buch, und Bettina Hitzer wird uns davon erzählen. Sie ist unser Gast. Willkommen zur Lesart. Eine halbe Million Menschen trifft es jedes Jahr in Deutschland die Diagnose, sie haben Krebs. Und trotz der inzwischen sehr viel besseren Heilungschancen löst diese Krankheit immer noch den meisten Schrecken aus. Das ist ein Gefühl, das man mit Krebs verbindet. Und die Historikerin Bettina Hitzer hat nun eine Vielzahl von Gefühlen in den Blick genommen in ihrem Buch Krebs fühlen. Heute früh haben wir den Band in Studio 9 besprochen. Jetzt ist die Autorin bei uns zu Gast. Willkommen im Deutschlandfunk Kultur. Guten Morgen, Frau Hitzer.
Guten Morgen.
Eine Emotionsgeschichte des 20. Jahrhunderts, so untertiteln Sie Ihr Buch. Wie schreibt man denn die Geschichte von Gefühlen?
Ja, zunächst denkt man natürlich, das sei sehr schwer, und das ist natürlich auch anspruchsvoll, aber es ist nicht so schwer, wie ich das ursprünglich gedacht habe. Denn tatsächlich findet man in Quellen, in historischen Dokumenten sehr viel mehr über Gefühle, als ich das zunächst angenommen habe. Bei der Emotionsgeschichte geht es ja auch nicht nur um die Gefühle, die dieser oder jener Mensch gefühlt hat, sondern es geht auch darum, etwas darüber herauszufinden, welche Einschätzung man von Gefühlen in der Gesellschaft hatte, mit welchen moralischen Bewertungen bestimmte Gefühle belegt worden sind, wie aber auch Wissenschaft, Psychologie, Medizin, Physiologie sich die Funktionsweise von Gefühlen vorgestellt hat. Und darüber findet man sehr viel in historischen Dokumenten, in Fachzeitschriften, in Patientenakten, in den Archiven, sowohl in Krankenhausarchiven als auch in politischen Archiven, im Bundesarchiv. Und man findet natürlich auch über diese ganz persönlichen Gefühle einige Quellen, Briefe, die eben ebenfalls in Patientenakten abgelegt worden sind. Selbsterzählungen, die publiziert worden sind, Selbsterzählungen, die aber auch in Tagebucharchiven archiviert worden sind. Und nicht zuletzt gibt es auch die Möglichkeit, Interviews zu führen, also Oral History zu machen.
Sie beschäftigen sich ja schon länger mit dem Thema, Frau Hitzer. Ihr Buch ist jetzt die überarbeitete Fassung einer Habilitationsschrift. Wie sind Sie denn überhaupt auf dieses Thema gekommen, die Gefühlsgeschichte einer Krankheit zu schreiben? Als Historikerin.
Ursprünglich war das gar nicht meine Absicht, sondern mein ursprünglicher Plan war es, eine Geschichte der Versehrtheit im 20. Jahrhundert zu schreiben und da auch eine emotionshistorische Perspektive mit hineinzubringen. Und ich habe dann aber fast ein wenig zufällig als angefangen mit der Krankheit Krebs als eine Versehrtheit im 20. Jahrhundert und habe dann festgestellt, dass dieses Thema so vielfältig ist, und das hat mich auch so fasziniert und berührt, dass ich dann gesagt habe, das ist die Geschichte, die ich schreiben möchte.
Sie schreiben im Grunde sogar vier Emotionsgeschichten, wie man den Krebs erklärt und erforscht, wie man ihn erkennt, wie man über ihn spricht und wie man ihn erfährt. Das sind ganze Kränze von verschiedenen Gefühlen. Ich würde gerne mal bei einem oder zwei Beispielen bleiben, bei zwei Gefühlen, die jeder Patient und Angehörige durchleidet. Das ist zunächst die Angst. Wie hat sich denn dieses Gefühl historisch verändert?
Ja, man kann feststellen, also meine Geschichte fängt im späten 19. Jahrhundert an. Man kann feststellen, dass es dort einerseits so eine physiologische Vorstellung von Angst gab, also die Frage, wie reagiert der Körper, wenn ich Angst habe. Und da dieses Gefühl wurde von Ärzten durchaus als problematisch angesehen, weil sie gesehen haben, der Stoffwechsel ändert sich, wenn ich Angst empfinde. Das muss ich berücksichtigen, wenn ich zum Beispiel operiere. Dann brauche ich mehr Schmerzmittel, mehr Narkosemittel, wenn der Mensch Angst hat. Also muss ich versuchen, den Patienten so vorzubereiten, dass er möglichst keine Angst empfindet. Das traf sich dann eben auch mit der Vorstellung, dass man dem Patienten nicht sagen sollte, dass er Krebs hat. Insofern war die Angst schon auch Anfang des 20. Jahrhunderts ein problematisches Gefühl. Aber als psychologisches Gefühl, als Alltagsgefühl war die Angst eher unproblematisch. Also man hatte die Vorstellung, Menschen empfinden Angst, ja, aber wenn sie ordentlich erzogen worden sind, wenn ihr Charakter ordentlich gebildet worden ist, dann wissen sie auch, wie sie mit dieser Angst umzugehen haben. Sie werden durch Mut diese Angst bewältigen können. Diese relativ unproblematische Sicht auf Angst änderte sich mit dem Ersten Weltkrieg und der Feststellung, dass Angst Menschen nachhaltig verstören kann, eben auch zu psychischen und möglicherweise auch körperlichen Störungen führen kann. Und das ist dann eine Frage, die in den 20er Jahren unter Psychosomatikern sehr viel diskutiert worden ist. Gibt es Krankheiten, die durch Angst ausgelöst werden? Sind nicht vielleicht alle Krankheiten Angstkrankheiten? Diese Lesart setzte sich dann aber eigentlich erst in den 50er, 60er Jahren durch. Nochmal durch auch die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus, der Wahrnehmung oder der Annahme, der Nationalsozialismus sei ganz besonders durch die Manipulation von Gefühlen zustande gekommen, verkomplizierte sich die Sicht auf Angst. Und Angst wurde doch deutlich mehr auch mit Panik, mit Irrationalität gleichgesetzt. Und damit wurden die Bemühungen noch stärker als zuvor, Angst möglichst zu vermeiden, nicht über angsterregende Phänomene wie zum Beispiel Krebs zu sprechen. Und man kann dann wiederum einen Wandel feststellen in den 60er, 70er Jahren im Zusammenhang mit der Studentenbewegung, den neuen Bürgerbewegungen, die eben so eine Kultur der emotionalen Expressivität neu eingeführt haben, eben die Vorstellung, man muss über Gefühle sprechen, damit man sie bewältigen kann einerseits. Das ist also so psychoanalytisch, psychotherapeutisches Modell auch im Hintergrund. Und zum anderen eben aber auch, Angst ist ein zutiefst menschliches Gefühl und auch ein Gefühl der Erkenntnis. Hans Jonas sprach von der Heuristik der Furcht. Angst gibt mir die Möglichkeit, die Welt so wie sie ist, zu erkennen.
Wenn diese starke Akzeptanz von Gefühlen mittlerweile. Sie sprechen auch von einem emotional turn, der sich auch in den Gesellschaften vollzogen hat. Das heißt also, man enttabuisiert Gefühle, man spricht offen darüber. Hat das auch zu einer neuen Sichtbarkeit der Krankheit geführt? Früher versteckte man die Kranken, früher versteckte man sogar die Krankheit vor den Kranken. Heute muss niemand sich verstecken und sie wird auch nicht von anderen versteckt wie früher.
Ja, das kann man schon so sagen. Also wenn man den Emotional Turn nicht erst um 2000 ansetzt, sondern eigentlich auch schon in den 60er, 70er Jahren, als die Psychologie, die Neurowissenschaften die Emotionen als Thema immer mehr entdeckten, dann trifft das in jedem Fall zu, dass also diese Feststellung oder diese Annahme, man soll über Gefühle sprechen, insbesondere über negative Gefühle, Gespräche helfen gegen die Angst, dazu geführt hat, auch über eine Krankheit zu sprechen, die sehr viel eben auch mit diesen negativen Gefühlen zu tun hat. Gibt es noch eine andere Entwicklung, die dazu gehört. Das ist die Veränderung der Hoffnung, die dabei auch noch.
Ich wollte Sie gerade darauf ansprechen, dass sozusagen diese Entsprechung von der Angst zur Hoffnung. Bei der Hoffnung denkt man ja immer dadurch, dass viele Krebserkrankungen heute heilbar sind oder der Krankheitsverlauf sich doch sehr positiv verlangsamen oder steuern lässt, dass dieser eindrucksvolle medizinische Fortschritt dann sich doch, sagen wir mal, auf die Hoffnungen der Patienten sehr gut ausgewirkt hat. Eigentlich, man hofft heute weitaus positiver als noch vor 100 Jahren.
Das ist sicherlich richtig. Die Heilungschancen haben sich zumindest für eine ganze Reihe von Krebserkrankungen stark verbessert und damit natürlich auch der Grund zu hoffen. Aber man kann beobachten, dass schon auch in den 50er, 60er Jahren eine sehr intensive Diskussion über Hoffnung einsetzt, über die Frage, was bedeutet Hoffnung? Kann ich weiterleben, wenn mir die Hoffnung zu überleben genommen ist? Gibt es auch kleine Hoffnungen, die Hoffnung auf den nächsten Tag, auf einen nächsten guten Moment? Kann mir das helfen, zu leben, selbst wenn ich weiß, ich muss bald sterben? Das ist so eine sehr wichtige Entwicklung, was die Hoffnung betrifft. Auf der anderen Seite gibt es auch einen Zusammenhang zur Chemotherapie, die in den 60er, 70er Jahren eingeführt worden ist und jetzt heute ja zur Standardtherapie mittlerweile geworden ist, die ein neues, könnte man so sagen, Regime der Hoffnung mit sich gebracht hat. Dadurch, dass es nun mehr Möglichkeiten gab, eine Vielzahl von Möglichkeiten, eine Krankheit wie Krebs zu behandeln, war auch dieser Moment, wir können nichts mehr tun, ist dieser Moment immer weiter in die Zukunft hinausgeschoben worden. Es gab immer noch oft noch eine Möglichkeit, ein neues Chemotherapeutikum auszuprobieren, eine neue Kombination. Und dadurch kann man auch feststellen, dass die Entscheidung, gegen die Chemotherapie und damit auch die Entscheidung gegen sozusagen die Überlebenshoffnung möglicherweise ein ganz neues Phänomen dann gewesen ist, dass man diese Entscheidung bewusst treffen muss unter Umständen und eben sagen muss, ich will mich von dieser Art von Hoffnung, immer wieder neuer Hoffnung verabschieden, um ein Leben zu führen bis zu meinem Tod, das dann vielleicht von einer anderen Art von Hoffnung getragen ist.
Eine der größten Buchmessen der arabischen Welt findet in Kairo statt. Vorgestern wurde die 51. Ausgabe eröffnet und hat gleich internationalen Protest ausgelöst. Denn die Messe hat den Verlag Tanmea ausgeschlossen, weil der Verleger Khaled Lotfi seit gut einem Jahr in Haft ist. Vorgeworfen wird ihm der Verrat von Militärgeheimnissen. Und wir wollen den Fall mit Carsten Künthoff, unserem Korrespondenten aus Kairo, diskutieren. Guten Morgen nach Kairo.
Ja, hallo, guten Morgen.
Wer ist denn dieser Verleger Khaled Lotfi? Was ist Tanmea für ein Verlag?
Khaled Lotfi ist Ende 30. Sein Verlag Tanmea, das heißt auf Deutsch Entwicklung, dieser Verlag begann als zweiter Schritt sozusagen nach der Eröffnung eines Buchladens mit diesem Namen 2011. Tanmea hat dann Romane veröffentlicht, Studien, Kinderbücher, Geschichtsbücher, Bücher ausländischer Autoren. Man hat immer arabische Autoren veröffentlicht, aber es war Tanmea immer auch wichtig, Arbeiten renommierter ausländischer Autoren zu übersetzen und zu veröffentlichen. Seit nun Khaled Lotfi in Haft sitzt, er wurde am 24. Dezember letzten Jahres letztinstanzlich verurteilt zu 5 Jahren Haft. Seit Khaled Lotfi den Verlag nicht mehr selbst leiten kann, hat sein Bruder Mahmoud das übernommen.
Warum wurde er denn verhaftet und muss nun jetzt diese lange Haftstrafe fürchten?
Es geht um eine arabischsprachige Ausgabe des Buches »The Angel, the Egyptian Spy Who Saved Israel« des israelischen Autors Uri Bar Yosef. Dieses Buch stellt Ashraf Marwan, einen Ägypter, als einen israelischen Spion dar. Ashraf Marwan hat es tatsächlich ja gegeben. Er war der Schwager des damaligen ägyptischen Präsidenten Gamal Abdel Nasser. Später, nach Nassers Tod, hat er gearbeitet als Berater von Anwar al-Sadat. Die Israelis, ein ehemaliger Mossad-Chef, hat damals mal gesagt, Ashraf Marwan sei die beste Quelle, die wir jemals hatten. Andere sagen dagegen, Ashraf Marwan sei ein Doppelagent gewesen. Die offizielle ägyptische Version ist so, dass man sagt, nein, das war ein patriotischer ägyptischer Politiker, eine Persönlichkeit, eine wichtige. Ashraf Marwan starb 2007 unter mysteriösen Umständen in London. Er fiel vom Balkon und dann hat man in Ägypten ein grandioses Begräbnis für ihn inszeniert und Marwan wurde als Nationalheld gepriesen. Das offizielle Ägypten hat immer bestritten, dass Marwan ein Spion gewesen sein könnte. Zum Beispiel hat der damalige ägyptische Präsident Hosni Mubarak gesagt, ich zweifle nicht an seiner Loyalität.
Nun gab es, Herr Günthorpe, dieses Buch aber ja vorher schon auf Arabisch. Lotfi hat ja nur eine neue Ausgabe veröffentlicht. Ich meine, das allein entkräftet ja diese Vorwürfe des Geheimnisverrats. Sind sie am Ende nur ein Vorwand, ja, um einen unbequemen Intellektuellen loszuwerden? Was meinen Sie?
Das ist der Eindruck, der man gewinnt. Wie Sie gesagt haben, der Vorwurf, der ihm gemacht wurde in diesem Prozess, dass er Militärgeheimnisse verraten hat, dass er Gerüchte verbreitet hat, das ist letztlich nicht zu halten. Es ist bereits vor Jahren mal eine ebenfalls arabischsprachige Ausgabe dieses Buches in Ägypten zu kaufen gewesen. Das war damals eine teure Importware. Die jetzige Ausgabe, um die es geht, war hingegen eine sehr viel preisgünstigere Ausgabe. Man könnte vermuten, dass vielleicht nun die ägyptischen Behörden sich gedacht haben, okay, das macht die Wahrscheinlichkeit, dass das Buch Verbreitung finden könnte, sehr viel wahrscheinlicher. Alles in allem aber wirken die Vorwürfe gegen Khaled Lotfi wie an den Haaren herbeigezogen.
Die Internationale Verlegervereinigung fordert nun vehement die Freilassung Lotfis. Im vergangenen Sommer, als er ja schon inhaftiert war, hat man ihm den Prix Voltaire verliehen. Hat diese Unterstützung oder hat solche Unterstützung eigentlich irgendeinen Effekt bei den offiziellen Stellen?
Nein, letztlich überhaupt nicht. Es wird sich auch kein, es traut sich auch jetzt kein Ägypter mehr, öffentlich Khaled Lotfi beizuspringen. Das Klima hier in Ägypten hat sich in den letzten Jahren unter dem autoritär regierenden Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi dramatisch verändert. Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International oder auch Human Rights Watch sagen, dass die Lage der Menschenrechte, die Lage der Presse- und Meinungsfreiheit noch nie so schlimm in Ägypten gewesen sei wie derzeit. In den staatlich gelenkten Medien, da treten dann regelmäßig Politiker auf, die Amnesty International und Human Rights Watch als ausländische Agenten bezeichnen, mit dem Ziel, Ägypten zu zerstören. Es gibt in den Medien dann Kampagnen gegen diese Organisationen, gleichen Inhalts sozusagen. Ägypten sagt offiziell, dass die Lage der Menschenrechte sich verbessert hat, dass das ein Thema ist, an dem man weiter arbeitet. Aber die Vorwürfe als solche weist man in der Regel rundweg zurück.
Die Kairoer Buchmesse hat den Verlag nun aus Sicherheitsgründen ab ausgeschlossen, wie es hieß. Ich meine, welche Sicherheit soll denn da gefährdet sein, fragt man sich. Demnach, was Sie erzählen, Carsten Kühntop, ist das vorauseilender Gehorsam?
Diesen Eindruck gewinnt man. Auch ich kann mir nicht vorstellen, wie die Sicherheit der Kairoer Buchmesse gefährdet werden würde, wenn Tanmea, wie üblich, wie früher eigentlich auch, da schlicht einen kleinen Stand haben würde. Auch das ist sehr eigenartig. Da macht's dann auch keinen Sinn nachzufragen, weil sie sowieso keine Antworten bekommen. Und unser eins müsste, wenn ich jetzt jemanden von der Buchmesse sprechen möchte, müsste ich vorher beim staatlichen Presseamt eine Erlaubnis bekommen. Auch das kriege ich nicht.
Tanmea, der Verlag des inhaftierten Verlegers Khaled Lutfi, ist von der Kairoer Buchmesse ausgeschlossen worden. Carsten Kühntop hat uns die Hintergründe entwickelt. Besten Dank nach Kairo.
Bitte gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Mit Lyrik aus Südafrika wollen wir uns jetzt beschäftigen, verfasst von der noch jungen, aber schon vielfach ausgezeichneten Autorin Koleka Putuma. Kollektive Amnesie heißt das Buch, das jetzt in deutscher Übersetzung vorliegt. Und für uns hat es die Kritikerin Sieglinde Geisel gelesen. Sie ist im Studio. Stellen Sie uns, Frau Geisel, vielleicht mal diese Koleka Putuma kurz vor. Was ist das für eine Schriftstellerin? Dieses Buch ist ja ihr Debüt, aber ist sie schon vorher so bekannt geworden? Wie denn?
Ja, sie ist auch eine Spoken-Word-Artistin, also ist auf Slams aufgetreten, ist Schauspielerin. Und ich glaube, was ganz entscheidend ist, sie ist 1993 geboren, also ein Jahr bevor Mandela Präsident wurde und die ersten demokratischen Wahlen stattfanden. Und sie ist eine Art Sprachrohr für ihre Generation. Also ihre Gedichte, damit können sich sehr viele Leute wiedererkennen.
Dieser Titel Kollektive Amnesie, der spricht ja von Gedächtnisverlust. Der heißt, glaube ich, auch im Englischen so, ne? Amnesia. Ja. Was wurde denn hier vergessen oder ja, anders gefragt, woran möchte Koleka Putuma uns erinnern?
Ja, so kurz gesagt könnte man sagen, an alles, worüber in Südafrika offenbar nicht gerne gesprochen wird. Also es gibt zwei Wörter, die sich so ein bisschen durch den ganzen Band durchziehen. Das eine ist Silence und das andere ist Memory. Dabei geht es einerseits um die Kolonisierung, also die Folgen der Kolonisierung und auch die Mühen der Dekolonisierung. Und zugleich geht es aber auch ganz stark um die Gegenwart Südafrikas, um Gewalt gegen Frauen zum Beispiel und gegen queere Leute, wie sie es nennt, gegen Homosexuelle.
Und in welcher Weise setzt sich dann Koleka Putuma, die ja die Apartheid dann nicht mehr erlebt hat, in ihrem Gedichtband mit dieser Kolonialisierung auseinander?
Das ist hochinteressant. Also sie entwickelt eine Art, ich würde fast sagen, eine Poetik der Dekolonisierung. Zum Beispiel in einem Gedicht, das heißt 1994, ein Liebesgedicht, das beginnt so: Ich wünsche mir jemand, der mich anschaut und mich liebt, so wie die weißen Menschen Mandela anschauen und lieben. Dann geht's weiter mit: Du kennst die Liebe nicht, bis du nicht geliebt wurdest wie Mandela. Und dann wird's immer böser: Du kennst den Verrat nicht, bis du geliebt wurdest wie Mandela. Und die letzte Zeile ist dann: Und dies ist einer von vielen Überresten der Sklaverei. Geliebt zu werden wie Mandela. Das ist wahnsinnig gut. Oder auch das große Gedicht Wasser, für das sie auch schon einen Preis bekommen hat, bevor das Buch überhaupt raus war. Da spricht sie darüber, dass die Schwarzen ein anderes Verhältnis zum Wasser haben als die Weißen. Also sie haben eine Scheu davor. Viele können nicht schwimmen und die Weißen mit ihrem Baywatch-artigen Verhältnis zum Wasser, wo sie surfen und Spaß haben, die haben keinen Zugang zu diesem Verhältnis. Und dieses Verhältnis ist davon geprägt, dass über das Wasser die Kolonisatoren kamen und über das Wasser auch die Sklaven entführt wurden. Ja, mich schaut das gerade, wenn ich jetzt das so sage. Und dann kommt dieser Satz: Ihre Tränen sind es, die das Meerwasser salzig gemacht haben. Und dann geht das Gedicht immer weiter. Es geht über ganz viele Arten von kolonialistischem Verhalten. Und auch zum Beispiel um die Religion. Der Satz: Ihr habt euch die Freiheit genommen, das Konzept Gott zu kolonisieren, Gott ein Geschlecht zu geben, eine Hautfarbe. Und das, ja, das ist also wirklich, das Gedicht habe ich mehrmals gelesen, weil es einfach sehr viel auch Nachrichten an uns hat.
Was erfährt man über das gegenwärtige Südafrika, also Memory und die Erinnerung an die frühen Zeiten? Das ist nicht alles, oder?
Nee. Es hat eine ganz starke Gegenwartsebene. Und eben, wie ich schon angedeutet habe, es geht da vor allem um Frauen. Also sie spricht sicher auch über ihre eigenen Erfahrungen. Und zum Teil überblendet sich das. Es gibt ein Gedicht, das heißt Bekenntnisse einer Sklavin und queeren Person. Und das ist ganz kurz, das kann ich vorlesen ganz. Ich will nicht sterben mit erhobenen Händen, ne? Das sind die Sklaven, oder die Beine breit, das sind die Frauen. Und sie spricht eben nicht nur über diese strukturelle Gewalt gegen Frauen und gegen Homosexuelle in Südafrika, sondern auch über die private Gewalt. Also in einem Gedicht ist dann, oder überhaupt, der kommt eher öfter vor, der Onkel, der am Weihnachtsfeiertisch eben dann auch gelitten ist, geduldet wird, obwohl alle Bescheid wissen. Und dann wieder so ein Satz, der alles auf den Punkt bringt. Es ist leichter, ein Kind für eine Lüge zur Rechenschaft zu ziehen, als den Onkel für die Wahrheit.
Aus diesen Versen, Zeilen, die Sie jetzt zitiert haben, Siglinde Geisler, spricht vieles politisches und soziales, emotionales Engagement. Wie ist denn Koleka Putuma als Lyrikerin ästhetisch einzuschätzen? Experimentiert sie denn auch mit der Form, mit der Metrik, mit der Sprache?
Ja, das tut sie in ungeheurem Maß. Das ist ein sehr abwechslungsreicher Band. Jedes Gedicht erfindet quasi ihre eigene Form. Und ich muss jetzt leider hier noch kurz was zur Übersetzung sagen. Die Gedichte sind zum Glück zweisprachig abgedruckt, weil das rettet sie so ein bisschen vor dem Übersetzer. Also Paul Henry Campbell macht nicht nur Fehler und übersetzt holprig. Zum Teil ist es wirklich sinnentstellend, wenn er zum Beispiel das Gedicht Promise Land nicht als Land der Versprechen, sondern als gelobtes Land übersetzt, womit der letzte Vers, wo die Ich-Erzählerin dann sagt, der I am the promised land, ich bin das gelobte Land, das steht da eben nicht. Das heißt eben, ich bin das Land der Versprechen, das ist was ganz anderes. So, also Klammer wieder geschlossen. Und was sie macht, das ist, also sie hat ganz kurze Gedichte, die bestehen nur aus einem Titel und einer Fußnote, zum Beispiel Apartheid im Titel und in der Fußnote dann ein Genozid, den man noch immer in den Townships findet. Aber sie experimentiert auch mit Listen, die dann durch die Zusammenstellung ganz interessanten Dinge geben. Oder manche Gedichte sind wie Dramolette, also ich könnte jetzt noch lange weiterreden.
Sie sind begeistert.
Ich bin begeistert, ja.
Kollektive Amnesie, die Gedichte von Koleka Putuma, jetzt in einer zweisprachigen Ausgabe im Verlag Wunderhorn veröffentlicht. Die deutsche Übersetzung ist von Paul Henry Campbell. 200 Seiten hat der Band, er kostet 22 Euro. Vielen Dank, Siglinde Geisel.
Ja. Straßenkritik.
Mein Name ist Florian Gankuschner, ich bin hier aus Garmisch und gefragt nach dem Buch, das ich lese, kann ich sagen, dass die Bücher von Rebecca Gablé derzeit meine Favoriten sind. Sie schreibt historische Romane. Angefangen hat sie mit Romanen über die englische Geschichte und inzwischen hat sie auch eine Reihe über die deutsche Geschichte geschrieben. Die Bücher handeln von fiktiven Charakteren, aus deren Sicht sozusagen dann geschildert wird, wie sich die Zeit entwickelt hat. Es ist wahnsinnig gut recherchiert, absolut gut erzählt und das auf eine Art und Weise, die nicht einfach nur eine plumpe Herunterreihung von Daten ist.
In Garmisch-Partenkirchen hat Andi Hörmann in dieser Woche unsere Straßenkritiker und Kritikerinnen um sich versammelt. Auch Florian Ganghofner gehörte dazu, der die Bücher von Rebecca Gablé empfiehlt. Zuletzt erschien von ihr der Roman Teufelskrone auf Deutsch im Bastei-Lübbe Verlag mit über 900 Seiten für 28 Euro.
Ach, das ist furchtbar. Also ich komme kaum zum Essen. So intensiv sind die Gespräche und ein Interview nach dem anderen. Und dann viele rufen mich auch an, die das Buch gelesen haben und mir ausdrücken wollen, dass dieses Buch bei ihnen sehr viel bewirkt hat.
Das war die Stimme von Gudrun Pausewang. Sie hat ja diese Worte gesprochen nach der Atomkatastrophe von Fukushima, als sie als Autorin natürlich viel gefragt war, als Bestseller-Autorin eines berühmten Buches Die Wolke vor fast 30 Jahren oder noch, ja, 1987, mehr als 30 Jahre ist es jetzt her, dass dieses Buch ja sie zur Kultautorin machen wird. In diesen Minuten erreicht uns die traurige Nachricht, dass Gudrun Pausewang jetzt gestorben ist im Alter von 92 Jahren, wenn ich das richtig rechne, 1928. Sie hat über 90 Bücher geschrieben, war eigentlich studierte Lehrerin, wurde vielfach ausgezeichnet mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis, zuletzt 2017 für ihr Gesamtwerk. Eine richtige Kultautorin wurde sie in den 80er und 90er Jahren für die Anti-Atomkraftbewegung durch ihren Roman Die Wolke, der natürlich damals nach der Katastrophe von Tschernobyl unglaublich wirkte und ja bislang Schulstoff ist, in vielen Schulen gelehrt wird. Gudrun Pausewang war seitdem ein großer Star, wurde auch quasi politisch aktiv, hat sich vielfach engagiert für die Ökologie und für den Umweltschutz. Wir grüßen Sie ein letztes Mal, Gudrun Pausewang. Adieu. Immer am Freitag holen wir uns literarische Ratschläge von Buchhändlern und Buchhändlerinnen aus ganz Deutschland. Und heute telefonieren wir deshalb nach Tübingen, wo Wolfgang Zwirschinski die Buchhandlung Quichotte betreibt. Guten Tag, Herr Zwirschinski.
Hallo, grüße Sie, Herr Scholl.
Ihr Geschäft, das ist jetzt ja im dritten Jahr in Folge schon als engagierte und hervorragende Buchhandlung ausgezeichnet worden. Ja. Herzlichen Glückwunsch nachträglich noch von uns. Das ist eine tolle Bestätigung Ihrer Arbeit und auch Ansporn, nicht wahr?
Danke Ihnen sehr. Ja, ich bin ja umgezogen mit dem Buchladen jetzt in auch einen anderen Stadtteil in Tübingen und von daher war das also wirklich eine Überraschung und ein ganz schöner Willkommensgruß hier auch in dem neuen Stadtteil und das war schon richtig gut. Ich habe mich sehr gefreut.
Drei Büchertipps geben Sie uns. Wir fangen an mit Im Namen des Katers. So drollig hört sich zunächst der Roman von Gary Victor an, dem Schriftsteller aus Haiti. Es ist aber ein ausgewachsener Krimi, den Sie jetzt als besonders schön empfehlen. Warum, Herr Zwirschinski?
Ja, das ist deswegen, ich bin eigentlich kein Krimileser, aber ich habe jetzt auch im Umkreis dieser katastrophalen Geschichten, also dieses Erdbeben ist 10 Jahre her in Haiti. Und da ich ja auch immer so auf kleine Verlage Wert lege, ist es der Literadukt Verlag, der karibische Literatur und vor allen Dingen haitianische Literatur macht. Und diese Krimis von Gary Victor sind einzigartig. Ich bin kein Krimileser, aber ich bin völlig begeistert von diesem Im Namen des Katers. Und er ist so ein engagierter Schriftsteller, Gary Victor. Er kennt auch alles, er hat selber in der Bürokratie gearbeitet, kennt alles in- und auswendig. Und dieser Roman sucht meines Erachtens seinesgleichen. Ich war völlig weg, es geht sehr brutal zu zum Teil, aber es ist auch eine außerordentliche Kritik an allen Zuständen in Haiti, an Korruption und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr lesenswerter Kriminalroman, der einen unglaublichen Aberwitz auch hat. Es geht um Christentum, es geht um Voodoo, es geht um alle diese merkwürdigen Vermischungen dort. Und es ist sehr, sehr empfehlenswert, vor allen Dingen für Leute, die Krimis mögen.
Im Namen des Katers, der Kriminalroman von Gary Victor, ist im Literadukt Verlag, wie gehört, auf Deutsch erschienen. Kommen wir zu Ihrer nächsten Empfehlung, Herr Zwirschinski. Und das ist ein Klangbuch, das müssen Sie uns erläutern. Was ist das?
Ja, das ist erschienen im Mandelbaum Verlag in Wien, den es seit 1996 gibt. Und die haben eine ganze Serie von Klangbüchern. Das heißt, es sind nicht nur Hörbücher, sondern es wird jedenfalls mit Musik unterlegt und zusammen komponiert sozusagen. Und da haben sie eine ganze Serie. Und der Mandelbaum Verlag ist eh ein wunderbarer kleiner Verlag in Wien gegründet, jetzt auch in Berlin. Und dieses Klangbuch ist deswegen was Besonderes, weil es ist ein für mich unglaublich bemerkenswerter Text dieser großen Dichterin Christine Lavand, die sehr unbekannt ist, für Spezialisten immer bekannt war. Und diese Aufzeichnungen aus dem Irrenhaus, die sind 1935, quasi 6 Wochen wegen eines Selbstmordversuchs in der Irrenanstalt in Klagenfurt und hat etwa 10 Jahre später diesen Text dazu geschrieben. Und er geht wirklich unter die Haut. Und sie stellt nicht nur ihre Erlebnisse dort dar, und es ist auch eine Liebesgeschichte in dieser ganzen Sache, sondern es ist eine subjektiv-poetische Beschreibung auch dieser Zustände. Wenn man bedenkt, dass aus dieser Irrenanstalt in Klagenfurt sind die ersten 1500 Menschen wegen unwerten Lebens vernichtet worden. Also das hat eine ganze Tradition und sie hat später diese Aufzeichnungen geschrieben und die sind sehr bemerkenswert, vor allen Dingen in diesem Klangbuch.
Und dieses Klangbuch ist im Mandelbaum Verlag veröffentlicht. Zum dritten, Herr Zwirschinski, werden wir sachlich mit dem Buch der spanischen Philosophin Marina Garcés, wenn ich sie richtig ausspreche. Neue radikale Aufklärung heißt es in deutscher Übersetzung. Was ist das für ein Text und was liegt Ihnen daran?
Also das ist ein sehr engagierter, erweiterter Essay, will ich mal sagen. radikale Aufklärung. Und was mir daran gefällt, ist, dass sie also von Kant her die Aufklärung ein bisschen aufarbeitet und vor allen Dingen diesen Begriff der selbstverschuldeten Unmündigkeit, der von Kant kommt und der qua Aufklärung sozusagen aufgehoben werden soll. Und sie geht von einer weiteren immer noch existierenden Unmündigkeit aus und analysiert so über den Begriff der Aufklärung eine Möglichkeit, weiterhin Aufklärung zu betreiben, aber mit unseren modernen Implikationen. Und den finde ich sehr bemerkenswert. Garces ist Professorin für Philosophie in Saragossa in Spanien. Und ich finde diesen wirklich bedenkenswerten Essay sehr, sehr bemerkenswert und er sollte eigentlich fast Schulunterricht werden. Man muss über diese Dinge nachdenken und auch wieder Begriffe finden, die auch mit Aufklärung zu tun haben, mit Humanismus und so weiter. Also dafür plädiert sie.
Und der Wiener Verlag Thuria und Kant bringt dieses Buch von Marina Garces heraus, Neue radikale Aufklärung. Alle bibliografischen Angaben aller genannten Titel mit Übersetzern, Seitenzahlen und Preisen stellen wir für Sie wie immer auf unsere Leserseite im Netz. Schauen Sie auf www.deutschlandfunkkultur.de. Wolfgang Trzeszynski von der Buchhandlung Kischott in Tübingen. Er hat uns heute beraten. Dankeschön, Herr Trzeszynski.
Sehr gerne.
Und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.